Dupe. Okay, Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wunderschöne Psalm, hier sind ganz viele Kostbarkeiten drin. Ist so ein Verwöhnen-Psalm, so ein Verwöhngebet irgendwie, so eine Honig, so für die Seele. Und, warte mal, ich muss kurz mit dem Kabel kämpfen. So. Und es fängt an halt so ein, es geht halt drum, wie schön es ist, Gott zu vertrauen. Ne? Und wie machtvoll er ist in unserem Leben und für unser Leben. Und wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Muss ich an Israel denken. Ne? Und wie oft ich nicht vertrauen kann oder will, wie auch immer. Ne? Und aber Israel war versklavt 400 Jahre, hat sich nicht mehr selbst gehört, war keine Nation oder irgendwas so, ne, sondern war ein Eigentum von einem anderen Königreich. So ein, und da kommt von Ägypten, was auch immer. Ne, so ein, und da kommt Gott halt rein, so ein, und spricht euch einen Menschen und sagt, hey, es kommt Befreiung jetzt. Ihr werdet eine Nation, ihr werdet ein Volk mit einem Gott. Ich werde euch ein Zuhause geben. Ne, und das muss man sich halt vorstellen, was das für dieses Volk bedeutet hat. Ne, was für eine Euphorie auch da war. Alle sind ausgezogen so, und Mose hinterher, ne, durch die Wüste gelatscht. 40 Jahre lang. Ne, und dann kommt ja der Moment, beziehungsweise noch vorher, Gott schenkt halt auch dieses Vertrauen und Schutz, ne, weil tagsüber ist es so heiß da, so, und da schenkt er eine Wolke, 40 Jahre lang, jeden Tag. Ne. Abends ist es kalt und man findet sich schwer zurecht, er schenkt eine Feuersäule, ne, die leitet und wärmt. So ein, frühmorgens gießt er dieses Himmelskorn aus, das Manna, und die Leute sammeln und werden satt. Abends schickt er die Wachteln. Ne. So ein, und so ist es Tag ein, Tag aus. Und die Leute werden älter und älter. Und dann kommt ja dieser Moment halt, wo Israel murrt und meckert. Ne? Immer diese Wüste. Immer dieses Fressen. Ne? Wo sie zurückblicken und sagen so ein, ey, früher war es viel besser. Wir hatten Knoblauch und wir hatten das und jenes. Ne? So ein, und ein eigenes Haus. So, vielleicht waren wir Sklaven, aber trotzdem konnten wir irgendwo zu Hause ankommen. Ne? Und ich musste halt drüber nachdenken. Ich kann es verstehen, ne? Weil sie sind halt mit Euphorie von Gott gehört und sind Gott nachgefolgt, obwohl sie ihn gar nicht so kannten. So, und in dem Blick, wir kommen jetzt nach Hause. Ne? Und ein Jahr vergeht, und zwei Jahre vergehen, und drei Jahre vergehen. Ne? Und die da laufen, den Gott ein Zuhause versprochen hat, eine eigene vier Wände, was sie in Ägypten hatten, so ein, die kommen da überhaupt nie an. Die werden diese Verheißung niemals sehen, denn die sterben, außer Josua. Vielleicht noch ein anderer, aber ich glaube, es war nur Josua. Selbst Mose bleibt auf dem Berg und stirbt und wird entrückt. Ne? Und da ist diese neue Generation von Gottes Volk, die ins verheißene Land dann dürfen. Und für die ist es kein Wunder, sondern für sie ist es seit der Geburt einfach da. Und ganz gewöhnlich, eine Wolkendecke tags, eine Feuersäule nachts, jeden Morgen Manna, jeden Abend Wachteln. Ne? Mit ihrem Zelt ziehen sie einher als Nomaden, so ein, und mit einer Hoffnung irgendwie in Zukunft, Gott führt uns dorthin. Ne? So ein, und so in der Phase sind auch wir, weil wir sind nicht mehr im Alten Testament, sondern wir sind in Christus. Für uns ist so vieles einfach normal und alltäglich. Wo wir überhaupt nicht mehr drüber staunen. Und das ist eine große Gefahr. Weil wenn Gott alltäglich wird und seine Fürsorge und seinen Schutz so, dann dann passiert schnell, dass man halt nur noch nach links, rechts, nach unten oder sonst wo guckt, aber vergisst nach oben zu gucken und zu sehen, ich kann meinem Gott vertrauen, denn dieser Schutz, seine Hand, die ist da jeden Tag. Ja. So, und hier ist ein Psalmist, der da sitzt und über Gott nachdenkt, in einer schweren Zeit, in einer Zeit, wo er verzichten muss auf Luxus, wo er bekriegt wird und Gottes Volk leiden muss. Und er sitzt da und er guckt nach oben. Obwohl alles um ihn tot ist und stirbt und die Gottlosen herrschen und er verzichten muss auf sich. Er macht den Blick und guckt nach oben und sieht sich diese Wolke an und sagt, bei dir bin ich geborgen in deinem Schatten. Und auf einmal wird alles still ringsherum und der Krieg wird viel leiser und es ist eine Ruhe da. Ne? Ich kenne das. Manchmal bin ich so überfordert von diesen Stimmen hier, ne? Oder zu Hause, Kinder, so und dann kommt noch ein geistlicher Kampf dazu und irgendwas anderes, ne? Aber wenn ich meinen Blick hebe, wird auf einmal alles dumpf und verschwindet im Nichts und ich bin da mit meinem Gott, ne? In dieser Zuflucht. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und über das Vertrauen Gottes musste ich viel nachdenken im letzten halben Jahr. Und in letzter Woche auch, Gott zu vertrauen, ganz blind wie ein Kind, bedeutet nicht, dass man untätig bleibt. Viele glauben das oder legen es so aus, aber das ist halt Faulheit, ne? Wenn ich Gott vertraue, heißt es nicht, dass ich mich dann hinsetze und sage, ja, Gott löst mein Problem, ich warte so lange und spiele. So, oder warte so lange und heule. So, nee, wir sind berufen zu glauben und wir sind die, die den ersten Schritt machen müssen, auch wenn Gott vor langer Zeit schon den ersten Schritt getan hat. Jeden Tag für uns. Aber trotzdem, wir müssen diesen Glaubensschritt machen und im Glauben dann gehen. Und sagen, ja, mein Gott ist mit mir und was ich anfasse, gelingt. Und wenn dieser Schritt ein falscher ist, dann wird er auch kommen und mich beschützen und mein Leben sprechen und mich ermahnen oder zurechtweisen und sagen, nee, geh den Schritt nicht weiter. Es ist Faulheit, wenn man sich hinsetzt im Namen Gottes und so tut, ja, deine Gnade ist da und du hilfst mir und alles weitere, so, und ich habe überhaupt keine Verantwortung und Pflichten. Was du nicht machst, machst du nicht und was du machst, machst du. Ne? Ich füge mich dem, so, nee, so läuft es halt nicht. Ne, Christus war keine Couchkartoffel im Geist. Ne? Und oft wusste er gar nicht, was für Begegnungen er hat, aber er ist gelaufen und in diesem Laufen hat er Menschen begegnet und erfahren jeden Tag aufs Neue, was er vorhat. Aber Gott zu vertrauen heißt, dass ich weiß, wem ich da folge und wer da regiert über alles, auch über mich. Ne? Aber ich musste noch mein Leben in die Hand nehmen und muss tun. Ne? Und wir kommen schnell in diesen Assi-Modus rein. Ne? Ob im Geistlichen oder im Praktischen, ne? Wo man gerade nicht weiß, was passiert und wo man hin soll, aber man sich dann so resigniert und sich hinsetzt und nicht mehr aufsteht, ne? Und die ganze Zeit sagt, komm doch was. Ne? Es ist weise, aufzustehen, um was zu tun, irgendwas, und man sieht, wie Gott Türen öffnet und einen leitet. Ne? Wenn du unzufrieden bist in deinem christlichen Leben, in deinem geistlichen Leben, in deiner Beziehung mit Gott oder mit deinem Umfeld oder mit Sünde oder deinem fleischlichen Herzen oder was auch immer, so, dann hör auf zu heulen, sondern mach den ersten Schritt in die richtige Richtung, das nennt man Buße. Und dann lauf im Vertrauen mit Gott sauber. Und bleib sauber. Und du wirst sehen, dass Gottes Wolke da ist und dich beschirmt und beschützt. Und dass diese Feuersäule kommt, und zwar zur richtigen Zeit, damit du auch siehst und erkennst. Ja. Gott ist da und er ist unsere Burg. Und eine Burg ist eine Festung, die mit starken Mauern und hohen Türmen, eine Burg ist was, wo man sich einsperrt, wenn man belagert wird. Aber er ist auch eine Zuflucht, steht hier. Und eine Zuflucht ist, wenn du nicht mehr kannst und keine Sicherheit hast in deinem Umfeld, das wäre mir auch jetzt peinlich. So, keine Sicherheit hast in deinem Umfeld, ne, und du einfach nicht weißt, wohin. Ne, egal, du kannst dich noch nicht mal verstecken an dem Ort, wo du gerade bist, so, weil das einfach zu groß ist und zu schwer. Ne, und wenn man eine Zuflucht hat, dann ist es der Ort, wo die Hoffnung ist und man rennt dort drauf hin, das ist das einzigste Ziel. Und wenn man dort ist, ist man sicher. Ne. Der Psalmist hier, der kennt seinen Gott sehr gut. Das merkt man in seinem Gebet hier, in seinem Sprechen mit Gott. Ne. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild und du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verdirbt. Ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das sind alles hier Anfechtungen, die von außerhalb kommen, so die man nicht kontrollieren kann. So ein der Vogelfänger macht sein Netz und seine Falle und dekoriert das schön mit Futter und so. Und der Vogel kommt halt und macht das, was er immer macht, setzt sich hin, bumm, gefangen. So und die Pest, die noch nicht ausgebrochen ist, aber brodelt und auf den ersten Empfänger wartet, um sich weiter auszubreiten, auch die können wir nicht erkennen oder sehen. Für uns ist es unsichtbar. Man erkennt es erst dann, wenn es ausgebrochen ist. So ein oder dieser Pfeil, der von irgendwo herkommt, so, da kannst du gar nicht hingucken. Bumm, ist er da in deinem Rücken. Und so ist unser Leben halt auch ein Kampf. Und wir dürfen das nicht vergessen, weil viele Christen das heute nicht mehr so laut machen. Oder mir geht's so, ich da das oft vergesse einfach und den Blick dafür gar nicht habe, so dass wir aber auch in einem Krieg und in einem Kampf stehen als Jünger Jesu. Dass es da einen Feind gibt, der uns bedroht, und zwar jeden persönlich. Dass wirklich Pfeile der Lügen und der Illusionen kommen. Dass so viel in der Welt glitzert und dir scheint, dir sagt so ein, ja, das brauchst du. Wenn du das hast, ist es kostbar und wertvoll und dir geht's gut und dir geht's besser und diese Sehnsucht ist weg. Das wird dich sättigen, diesen Hunger, den du spürst, mit nichts stillen kannst. So ein, na, aber am Ende ist es von unserem Feind so, der nicht möchte, dass es uns gut geht. Alles das, was gut ist und was Gott gut gemacht hat, das hasst der Feind. Und es muss uns klar sein, dass keiner von uns hier, egal wie unwichtig du dich auch siehst, so unwichtig genug ist für diesen Feind, der da ist. Und der will, dass wir in die Ewigkeit ohne Gott kommen. Der es gehasst hat, da zu sitzen im Garten Eden und zu gucken, wie wir als Menschen Freude und Dankbarkeit haben und Zufriedenheit mit unserem Gott und mit dem, was er uns geschenkt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Kampf um Seelen wirklich da ist, dass bei Gott mächtiger ist als dieser Feind. Und dass Gott einen Plan hat, der ist fertig. Aber trotzdem in diesem Plan müssen wir aktiv sein, da ist jeder aktiv. Obwohl alles feststeht, ist trotzdem alles aktiv. Eigentlich sinnlos, dass ich bete und für irgendwas bitte, weil Gott hat es ja eh schon getan. Und doch soll ich es tun. Eigentlich sinnlos, dass ich für euch kämpfe im Gebet und euch segne, weil im Endeffekt macht ihr eh, was ihr wollt. Ich hatte so viele Gespräche hier mit Menschen schon, die gesagt haben, ja, Gott will, dass ich das nicht tue oder die Beziehung eingehe oder irgendwas. Eine Woche später tun sie es trotzdem. So viele Menschen, denen ich gesagt habe, hey, Gott will das nicht, das wird dir nicht gut tun. Und trotzdem machen sie es. Also aus meiner Sicht her ist doch egal, was ich tue oder sage oder ob ich was sage. Im Endeffekt passiert trotzdem, was passieren soll und ich kann es nicht verhindern. Aber trotzdem sitze ich da und habe eine Verantwortung von Gott, wie jeder von euch, und muss meine Verantwortung tragen und kämpfen. Ja. Es ist wichtig, dass wir aktiv sind im Glauben. Ansonsten wird dein Glaube irgendwann dich nicht mehr erhalten. Aber Gottvertrauen ist ein Schirm und ein Schild. Ein Schirm bewahrt dich von Sachen von oben und ein Schild von Sachen von vorn. Unser Gott weiß genau und er ist über uns und er ist vor uns und er ist hinter uns und bei uns und in uns und er ist mit uns. Hat er uns versprochen. Und das müssen wir dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, sodass wir sicher sind. Und wenn er uns 40 Jahre durch die Wüste latschen lässt, wird trotzdem irgendwann der Moment kommen, wo wir unsere Augen wieder öffnen nach unserem Leben hier und wir sind in diesem verheißenen Land, das er wirklich gerade baut. Und das kann und das wird uns niemand nehmen. Ich verzichte lieber auf den Knoblauch Ägyptens und warte auf diese fetten Trauben im Paradies. Ja, meine Augen, Vers 8, ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie die Gottlosen vergolten wird. Und das dürfen wir nicht vergessen. All diese Ungerechtigkeit wird gerichtet werden. Und alles, was hier brodelt und wächst und Angst macht und wo ich sage, wo ist da Gott? Wie kann das sein? Wie ist es möglich? Aber irgendwann kommt der Moment, wo Gott einschreiten wird, weil er gerecht und sauber ist. Und dann macht er Ordnung. Und niemand kommt diesem Gericht, kann sich irgendwie verstecken davor, sondern vor Gott ist jeder und alles offenbar. Ich freue mich auf das Gericht. Für mich ist es nicht Qualle oder gemein, sondern es ist ein Moment, auf den ich sehnlichst warte, so dass dieses große Gericht kommt, so dass endlich wieder alles okay ist. Ja. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das hat Satan benutzt, um Jesus zu verführen. Jesus hat, das meiste, was er zitiert hat, war aus den Psalmen übrigens. Die Psalmen sind sehr kostbar. Ne? Christus kommt mit dem Wort und sagt zu seinem Feind und unserem Feind, du sollst Gott nicht versuchen. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, wir, so wie Christus, wir sind nicht im alten Bund, im Alten Testament. Ne? Weil ich das oft irgendwie sehe, bei Christen, die es ernst meinen, sich gut auskennen in der Bibel, dass sie das Alte Testament nehmen und auf heute projizieren. Das kann man machen, das sollte man auch machen, aber es gibt halt auch einen Blick, wo man sagen muss, okay, stopp, Christus ist jetzt da. Es hat sich alles geändert. Ne? Und ich kann nicht mehr so leben wie ein Jude im Alten Testament mit Gott und mit meinen sozialen und mit meinem Geschäft und mit meinem Alltag. Das kannst du nicht machen, weil wir haben uns selbst verkauft als Sklaven. Die im Alten Testament waren Freie. Und wir müssen halt gucken, den Bund, den wir eingegangen sind, das ist ein Vertrag und ein Versprechen. Der kostet uns selbst. Und das gibt es keine Ausnahme. Und wer sein Leben gibt, der wird Leben gewinnen. Und das ist eben der Schlüssel, zu gucken, dass wir nicht im verheißenen Land sind. Sondern wir tragen unser Zelt jeden Tag und bauen es irgendwo auf. Und die Welt guckt uns dabei zu. Wir erfahren das Manna jeden Tag aufs Neue in Frische, sein Wort. Für uns sprengt er Felsen und lebendiges Wasser kommt raus, sein Geist. Er gibt uns, führt uns zur Reife ab einem bestimmten Punkt und schenkt uns dann noch Fleisch. Mehr als nur Gnade und Frieden und Liebe, sondern die Liebe zu leben. Er schätzt uns diesen Schutz von oben, dass uns nichts verbrennt oder zu heiß wird. Und er leitet uns auf unserem Weg. Vergiss nicht, du bist nicht alttestamentar. Du bist ein Jünger Jesu, der folgt. Von daher kann es passieren, dass unser Zuhause hier in dieser Welt Zerstörung erfährt. Dass Pfeile reinkommen ins Fenster, dass verletzt wird oder genommen wird oder gegeben wird, was wir nicht wollen. Ja. Weil durch Christus stehen wir in diesem aktiven Kampf. Ja. Und es ist wichtig, dass du deine Augen aufhast und guckst, wie du baust und wie du läufst, denn am Ende kommt das Gericht. Ja. Und dann, wenn du zu Christus kamst, und wenn du ihm vertraut hast auf deinem Weg, dann wirst du da stehen im Gericht und er wird dich anlächeln und dein Haus wird keine Zerstörung mehr erfahren. Und deine Seele ist sicher und ruhig und geborgen und frei. Denn er wird seinen Engeln, Hammer, auf deinen Löwen und den Otter wirst du deinen Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen Satan zertreten. Und jetzt passiert was Wunderbares, wie bei dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, Lege deine Sorgen nieder. So findest du es auch in Psalmen manchmal. Oder wenn die Propheten reden, Gott hat gesagt, das und das, und auf einmal schwenkt's und auf einmal redet Gott. In der Ich-Form. Ja, so ist es auch hier in den Psalmen. Gott begegnet auf einmal diesen Menschen, der im Gebet ist und dabei so eine Klampfe spielt und fängt an, im Heiligen Geist zu reden. Gott selber. Ne? Und gucken, was Gott sagt. Vers 14. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn ja retten. Nun, dieses Klammern bedeutet, so übersetzt, so eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Ja. Und das beruhigt mich so dermaßen, weil Gott hier nicht sagt, der perfekt läuft oder der äußerlich sauberer Mensch ist, so ein, der nicht mal flucht oder nicht mal lügt oder der seine Familie gut vorsteht oder was auch immer, so, ne, der meine Bibel liest und meine Gebote hält und was auch immer, sondern ne, einfach nur der, der eine tiefe Sehnsucht nach mir hat, den werde ich auch retten. Und das beruhigt mich, weil das habe ich. Renne ich mal zu weit weg von Gott, dann quält mich dasselbe und ich muss zurück. Ist mein Herz mal zu lange trocken oder hart ihm gegenüber, so ein, vermisse ich was. Und ich fange an, wieder zu schreien und zu rufen, Gott, komm wieder in mein Leben, werd lauter. Ja. Habe ich einen Weg gewählt, so der mich fallen lassen hat in Sünde, bin ich irgendwann an dem Punkt so, wo es mich nach Sauberkeit und Ordnung wieder sehnt. Wo ich sehe, wie alles zerstört wird, was so gut ist eigentlich. Ja. Wenn du ein Herz hast, so dass so eine tiefe Sehnsucht hat nach Gott, dann hast du auch das, was du brauchst, um gerettet zu bleiben. Der Schlüssel ist immer nur, wieder umzudrehen und Buße tun zu wollen. Und mein Schritt des Glaubens ist nicht Buße zu tun, weil das kann ich oft nicht. Ich kann oft nicht einfach umdrehen und richtig machen oder richtig denken oder richtig fühlen, so, ne, aber ich tu diesen Schritt zu Gott und sage, ich will. Und dann gucke ich zu, wie er verändert und auf einmal mich fähig macht, dass es passiert. Es ist seine Gnade. Denn er macht das Wollen und er macht das Wirken und er macht das Vollbringen, sagt Gott. Also solange du willst, kannst du dir sicher sein, dass Gott in dir ist. Und dass du nie verloren bist. So. Aber diesen Schritt muss ich tun. Und wer sich hinsetzt, in seiner Scham und drin sitzen bleibt, so, der kann nicht zurück. Weil Gott wartet auf uns, dass wir diesen Schritt tun zu ihm. Mehr können wir übrigens auch nicht tun. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn ja retten. Und ich will ihn beschützen. Weil er meinen Namen kennt. Und Gottes Namen zu kennen bedeutet nichts mehr als Gottes Herz und seine Persönlichkeit, sein Denken zu kennen. Nicht die Bibel, weil das ist nicht Gott, das ist ein Buch. Das sind ein paar Gedanken, die Gott hatte und gesagt hat, die müssen aufgeschrieben werden, die brauchen wir Menschen. Ja. Aber wer, überleg mal, wann der Psalm hier geschrieben wurde. Wie viel Bibel es überhaupt gab. Ja. Wie viel Erkenntnis in Gottes Weisheit und wie viel Tiefe. Ja. Früher haben die Menschen Gott kennengelernt, indem sie mit ihm gesprochen haben. Im Gebet. Und das, was sie gehört haben, darüber nachgedacht haben. Und Gott ist ihnen begegnet im Gebet. Vernachlässige dein Gebet nicht, denn dann wirst du Gott nie kennenlernen. Du kannst noch so viele Bücher studieren und noch so viele geistliche Lieder dir anhören oder irgendwas anderes. Mit noch so vielen Christen sprechen, die unterwegs sind. Gott, du wirst Gott nicht kennenlernen. So, meine Frau war Bon Jovi-Fan und die wusste alles über ihn wahrscheinlich durch die Bravo und was auch immer, so, ne, und meinte ihn zu kennen, aber sie kennt Bon Jovi nicht, weil keiner weiß, wie der privat ist, außer die, die privat mit ihm sind. Ne. Blödes Beispiel, mir fällt gerade nicht anders ein. Ich hatte nicht so eine Leute, die ich nicht folgt bin, sondern aber ne, kennen tust du nur einen Menschen, wenn du Zeit mit ihm verbringst und ein Zwiegespräch bist. Weil ein Mensch viel mehr ist als Hobbys und das, was er tut oder mag. Und so ist es mit unserem Gott so. Er liebt es, wenn wir ihn kennenlernen wollen. Mein Vater kenne ich nicht wirklich. Also mein Stiefvater. So, weil wir haben nie miteinander geredet. Er hat für mich gesorgt und versorgt und in seiner Liebe mir auch die Grenzen gezeigt, die gut sind und ne, mich bestraft, wenn ich drüber gesprungen bin. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, Sohn, aber er kannte mich nicht und ich ihn nicht. Ne? Erst durch unsere Kinder ist die Beziehung fester geworden und auf einmal reden wir miteinander und er gibt was aus seinem Inneren raus und ich aus meinem und wir lernen uns jetzt kennen. Und das ist echt eine schöne Sache, weil man auf einmal sieht, hey, das ist der Mensch, wie ich. Ne? Und wow, der hat ja echt tolle Seiten, ne, die ich mag. So. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Gebet suchen. Wenn du was suchen musst, dann suchst du Gebet. Lerne Gott kennen. Dann wirst du auch merken, dass es total egal ist, ob da katholisch, evangelisch oder irgendwas steht. So wäre das nicht Gott. Das sind nur Orte, wo man Gott finden kann. Wo Gottesdienste gemacht werden. Wo Gott der Welt gebracht wird. So. Aber Gott ist was ganz anderes. Gott ist der, der uns gemacht hat und auf unserem Weg ist und der uns begleitet und uns beschützt. Ob wir nur gerade nach oben sehen, das akzeptieren und Danke sagen oder ob wir zurückgucken. Gott ist da immer der gleiche und treu. Ja. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Das müssen wir sehen, so, das ist dieser Glaubensschritt, den ich tun muss. Ich muss ihn suchen. Ich muss ihn kennenlernen wollen. Ich muss ihn anrufen und bitten. Und Jesus hat es auch versprochen. Und Jesus kann nicht lügen, denn er ist Wahrheit. Wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer fragt, der wird auch Antwort kriegen. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist ein Versprechen, wo du glauben musst. Auch in deinem alltäglichen Leben so, dass du ein Mensch bist, der Gott so wichtig ist, dass er wartet, dass du klopfst und fragst und suchst. Und mehr kannst du als Mensch auch nicht tun. Keiner von uns kann das. Aber es ist seine Gnade, die die Tür aufmacht und uns einbittet, egal wer wir sind als Mensch. Es ist seine Gnade zu sprechen, wenn wir diesen großen Schöpfer, der so weit weg ist und doch so nah ist, um Hilfe bitten für unsere lächerlichen Probleme manchmal. Es ist der, der sich runterbeugt und uns tröstet mit liebevollen Worten und mit Zeit. Wo wir manchmal keine Geduld haben für unsere Frau oder für unseren Mann oder Kinder oder was auch immer, unsere Nächsten dazu zu hören mit Zeit und zu trösten, weil wir gerade eigene Probleme haben. Und ich bin bei dir. Ich bin bei ihm in der Not. Und das ist das, was wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, was unseren Blick auch immer wieder hebt. Gott sagt nicht, ich werde keine Not in dein Leben zulassen, sondern Gott sagt, in deiner Not bin ich bei dir. Wir müssen durch manche Nöte durch, um zu wachsen, der zu werden, der wir sein müssen. Um nicht zu fallen in diese gottlosen Endlichkeit, die irgendwann kommt. Sondern um uns da zu behalten in dieser Endlichkeit mit Gott. Unendlichkeit mit Gott. Gott ist da. Er sagt doch, ich will befreien und zu Ehren bringen. Und das dürfen wir auch wissen, jede Not ist begrenzt. Gott geht mit, aber er hat auch einen Ausweg geschaffen und es wird ein Ende haben und dann kommen gute Zeiten. Zeiten der Ehre sind Zeiten, wo man sich nicht schämt, sondern wo man groß ist, wo alles läuft. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ich bin froh, dass ich nicht mehr im Alten Testament lebe, denn dieses lange Leben bedeutet für mich ewiges Leben. Nicht nur die Zeit hier als Mensch, dann sterbe ich und hoffe, dass ich irgendwie dahin komme, wo es gut ist. Und vergiss es nicht, vergiss das nie, dass du Hunger hast. Wir haben alle Hunger und Durst die ganze Zeit, seit diesem Sündenfall, seit diesem Rauschmiss aus Garten Eden ist der Mensch hungrig. Und durstig. Und wir sind gezwungen, diesen Hunger und diesen Durst zu stillen, weil das unsere Seele zerreißt, weil wir so nicht bauen können und existieren können. Und Jesus hat uns gelehrt und gezeigt, dass es eine Sache gibt, die diesen Hunger und diesen Durst stillt. Jeden Tag, wenn wir das wollen. Also hat Gott mich aufgefordert, mein Leben zu betrachten von oben und zu gucken, mit was ich diesen tiefen Hunger und diesen Durst stille. Und ich muss erkennen, die Sachen machen mich nicht satt. Und ich muss mir eingestehen, dass ich in den Bereichen Buße tun muss, eine Umdrehung, und mich den Sachen nähern muss, die mich satt machen. Denn ich möchte diese Kraft von oben, diesen Freuden und Glauben haben, zu jeder Zeit auch in Not. Und meinen Gott erkennen und kennenlernen, mehr und mehr. Also lass uns beten. Herr, ich danke für den Psalm und ja, ich danke dir für die vielen Male, wo du mir in meiner Not, in meinem Gebet einfach kamst und dann zu mir gesprochen hast. Wie oft ist das so natürlich, doch bist du es, der den Blick einfach ändert. Ja, bitte hilf uns zu erkennen, dass wir uns nicht verlieren in dem Nichts und im Leben, was unwichtig ist und was raubt. Ja, öffne uns auch die Augen und den Glauben dafür, sodass es einen Feind gibt, der nicht will, dass wir bestehen. Hilf uns, über uns hinaus zu denken, sodass wir mehr wollen als nur dein Wort, dein Manna, dass wir auch bereit sind, Fleisch zu ertragen und zu tragen und zu geben, dass wir erwachsen werden im Glauben und beständiger hier. Ja, danke, dass du uns bewahrst und beschützt und uns leitest, dass du uns versorgst und du ein Hirte bist, der wirklich weiß, wo die Plätze sind, wo wir gerade lagern müssen. Ich danke dir auch für Gemeinschaft und dass wir nicht alleine hier kämpfen müssen. Oder durch Zufall mal ein wildes Schaf irgendwo treffen, sondern dass du Gemeinde geschenkt hast, Orte, wo wir uns erbauen können und ermutigen. Ja, bitte lass dein Geist hier reichlich wirken, sodass dein Leib gesund wird und als ein Teil funktioniert. Sei du das Haupt, der bestimmt und der redet und guckt. Ja, nimm deine Gnade nicht von uns, sonst sind wir wieder verloren. Nimm auch dein Geist nicht von uns, sonst sind wir wieder blind und taub und leblos. Danke, dass du da bist für uns. Amen.